hören den Springer Medizin Podcast.
Morbus Crohn gehört zur Gruppe der sogenannten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, abgekürzt als CED. Die zwei bekanntesten CED sind die Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Morbus Crohn kann prinzipiell im gesamten Gastrointestinaltrakt auftreten, also auch Ösophagus und Mund. Am häufigsten sind jedoch das Ileum und das Kolon betroffen. Hallo, mein Name ist Annika Asfalk, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. In der heutigen Episode hören wir meine Kollegin Alexandra Vichari und Professor Andreas Stallmach. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin 4 am Universitätsklinikum Jena und einer der Koordinatoren der Living Guideline zur Diagnostik und Therapie des Morbus Crohn. Hallo Alex, ich bin gespannt, wie dein Gespräch war.
Hallo Annika. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, eine kurze Info vorneweg. Wollte man alles rund um Morbus Crohn abdecken, würde das den Rahmen einer Podcast-Episode definitiv sprengen. Deshalb werden wir zwar auch ein paar Grundlagen besprechen, den Fokus aber auf den schweren Schub legen. Wer mehr rund um chronisch entzündliche Darmerkrankungen wissen möchte, findet in den Shownotes eine Reihe von weiterführenden Links. Und damit rein ins Gespräch. Hallo Herr Professor Stallmach, schön, dass Sie heute hier dabei sind.
Hallo, ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Beginnen wir etwas allgemeiner. Morbus Crohn wird häufig im Alter von 15 bis 35 Jahren das erste Mal diagnostiziert. Warum in dieser Altersspanne und was sind die typischen Symptome?
Fangen wir mit den typischen Symptomen an. Patienten mit Morbus Crohn leiden häufig unter abdominellen Schmerzen, meist im rechten Unterbauch. Das kann an eine Appendizitis erinnern. Die Patienten haben Durchfälle, häufig nicht blutig, im Gegensatz zur Colitis ulcerosa. Eine Gewichtsabnahme ist ein führendes Symptom. Und dann kommen andere Symptome dazu, zum Beispiel eine Anämie, körperliche Schwäche. Relativ häufig aber auch extraintestinale Manifestationen, also Veränderungen zum Beispiel an den Gelenken oder an der Haut. Jetzt zur Frage, warum im Alter von 15 bis 35, da muss man kritisch sagen, dass das mehr so Lehrbuchwissen darstellt. Heutzutage ist diese typische Häufung in der zweiten, dritten, vierten Lebensdekade nicht mehr zu beobachten. Wir sehen leider auch Kinder, kleine Kinder mit Morbus Crohn und wir sehen immer mehr ältere Menschen, im Alter von 60, 70, die eine neue Manifestation des Morbus Crohn haben. Und hier ist die Differentialdiagnose besonders schwierig. Warum ist das so? Warum haben wir früher Patienten so in der Jugend gesehen und den Morbus Crohn diagnostiziert? Da kann man nur spekulieren. Wahrscheinlich ist es die Summe von einer genetischen Prädisposition, Reifung des Immunsystems, Umwelteinflüsse, dann vielleicht auch ein verändertes gastrointestinales Mikrobiom, sicher auch hormonelle Faktoren, zum Beispiel in der Pubertät, Lebensstilfaktoren spielen eine Rolle, also zum Beispiel Jugendliche, die anfangen zu rauchen, klassischer Risikofaktor für die Entstehung eines Morbus Crohn.
Sie haben die Genetik gerade angesprochen. Bedeutet das, dass es vererbt wird oder eher spontan entsteht?
Wir ordnen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in Erkrankungen mit einer genetischen Prädisposition ein. Was heißt das? Wir wissen, dass etwa 350, vielleicht sogar 400 Gene bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verändert sein können. Aber selbst wenn ein Mensch alle pathologischen Gene, alle Krankheitsgene hätte, bedeutet es nicht, dass er zwangsläufig einen Morbus Crohn entwickelt. Woran können wir das festmachen? Es gibt sehr gute Zwillingsstudien zu eineiigen Zwillingen. Der eine Zwilling hat einen Morbus Crohn, der andere Zwilling hat keinen Morbus Crohn. Das ist das, was wir Diskordanz nennen. Beide haben ja die gleichen Gene, weil sie eineiige Zwillinge sind. Und die Wahrscheinlichkeit für den Zwilling, der kein Morbus Crohn hat, im späteren Leben an einem Morbus Crohn zu erkranken, liegt etwa bei 30%. Das zeigen Meta-Analysen. Es gibt auch einzelne Arbeiten, die eine Häufung bis 50% beschreiben. Aber Klar ist, die Gene sind nicht alles und deshalb müssen andere Faktoren krankheitsauslösend identifiziert werden.
Spannend. Zu den anderen Faktoren, Sie haben sie auch angesprochen, die Umwelt- und Lebensstilfaktoren. Welche Rolle haben Ernährung und Rauchen sowohl für die Entstehung als auch für die weitere Entwicklung der Erkrankung?
Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen der Morbus Crohn sind typische Zivilisationserkrankungen. Wir sehen, wenn wir die Häufigkeit über die letzten Dekaden betrachten, einen Anstieg. Wir sehen, dass die sogenannten neu industrialisierten Länder diesem Anstieg jetzt folgen. Und das hat was mit Lebensgewohnheiten zu tun. Hier spielt die Ernährung eine Rolle. Unser Konsum an sogenannten hochprozessierten Lebensmitteln steigt ständig an. Also zum Beispiel die Fertigpizza, der Burger aus dem Schnellrestaurant oder das Schnellgericht, aber auch Milchshakes zum Beispiel. Dann die ganzen Genussmittel, Schokolade etc. Medikamente sind wichtig. Antibiotika stellen einen Risikofaktor dar, insbesondere Antibiotikaeinnahme in der Kindheit und natürlich das Rauchen. Rauchen ist ein klarer Risikofaktor für den Morbus Crohn. Und wenn ein Patient es schafft, aufhören zu rauchen, dann ist der Effekt ähnlich stark, als wenn ich als behandelnder Arzt eine immunsuppressive Therapie einleite. Das heißt, Rauchstopp bedingt im weiteren Verlauf weniger Krankenhausaufnahmen, weniger Hospitalisation, weniger Operation, weniger Krankheitsschübe. Das heißt, allen Patienten mit Morbus Crohn sind alle Hilfsmittel zum Rauchstopp anzubieten.
Spannend. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen verlaufen in Schüben. Diese Schübe kann man theoretisch in Schübe mit leichter, moderater oder starker Krankheitsaktivität einteilen. Krankheitsaktivität bedeutet in dem Zusammenhang, dass es eine aktive Entzündung gibt, die zu Symptomen führt und mitunter auch zu Komplikationen. Die Therapie orientiert sich dann am Schweregrad der Erkrankung. Soweit die Theorie. In der Praxis ist es aber gar nicht so einfach, den Schub in ein Schema leicht, moderat oder schwer einzuteilen, weil es an einer einheitlichen Definition fehlt, oder?
Das ist richtig. In der Praxis orientieren wir uns am klinischen Bild. Wir bewerten natürlich Komplikationen, wie zum Beispiel tritt Fieber auf, treten extraintestinale Manifestationen auf, wie schmerzgeplagt ist der Patient, wie hoch ist die Zahl der Stuhlentleerung. Dann verwenden wir wenige Laborparameter, also zum Beispiel den Hämoglobinwert, das C-reaktive Protein als Hinweis für eine Inflammation und die Bildgebung, insbesondere die Sonographie, spielt in der Praxis eine zunehmend immer wichtigere Rolle. Wir haben früher gelernt, dass man sogenannte Krankheitsaktivitätsindizes berechnen kann. Der Vorteil, wenn man solche Krankheitsaktivitätsindizes berechnet, ist, dass man die verschiedenen Qualitäten abfragt. Also wie geht es dem Patienten? Wie sind seine Laborparameter? Treten extraintestinale Manifestationen auf? Das heißt, diese Krankheitsaktivitätsindizes, insbesondere der CDAI, zwingt uns, einen breiteren Blick auf den Patienten zu werfen. Aber eigentlich sind die nur für Studien notwendig. Das heißt, wenn wir Patienten in Studien einbringen, dann versuchen wir über diese Aktivitätsindizes die Krankheitsschwere abzubilden. In der Praxis ist die Einteilung leicht, mittel, schwer, so wie Sie es angesprochen haben, durchaus ausreichend.
Nochmal dazu, wenn man jetzt keinen Score verwendet, also sprich es subjektiv einschätzt, worauf muss man da noch achten? Gibt es bestimmte Risiken und wie kann man die minimieren?
Wie schon gesagt, sollte man versuchen, sich nicht nur auf die Zahl der Stuhlentleerung zu konzentrieren, sondern eben auch die Schmerzen zu erfragen. Man sollte fragen, ob Patienten erhöhte Körpertemperatur, Fieber haben. Man sollte nach Gelenkbeschwerden fragen. Man sollte den Patienten untersuchen, eine körperliche Untersuchung durchführen, gucken, ob auf der Haut zum Beispiel Zeichen für extraintestinale Manifestationen sind. Typischerweise das Erythema nodosum, selten bei Morbus Crohn, ein Pyoderma gangrenosum. Man sollte natürlich auch die Augen angucken. Auch hier gibt es extraintestinale Manifestationen in den Mund. Frage, sind Aphthen da? Und die Aussagen des Patienten helfen dann eben auch, die Schwere des Krankheitsschubes zu erfassen.
Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Bei der Erstdiagnose, aber auch danach, ist es mitunter klinisch und endoskopisch nicht sicher voneinander abgrenzbar, ob es sich um einen akuten Schub einer CED handelt oder eine infektiöse Colitis. Es ist also wichtig, bestimmte Differentialdiagnosen vor der Behandlung abzuklären. Können Sie die wichtigsten hier bitte kurz nennen und kurz auf die Diagnostik eingehen?
Also die Differentialdiagnose hängt ein bisschen vom Alter des Patienten ab. Die Differentialdiagnose bei einem 60-70-jährigen Patienten ist anders als zum Beispiel bei einem 20-jährigen Patienten. Beginnen wir mit den älteren Patienten. Hier müssen wir durch Blutungsstörungen, also zum Beispiel eine ischämische Colitis, ausschließen. Hier sind natürlich auch die Malignome, das Kolonkarzinom, relevant, vielleicht auch ein Reizdarmsyndrom. Bei jüngeren Patienten eher die Appendizitis und natürlich bei allen Patienten gastrointestinale Infektionen, also Infektionen zum Beispiel mit Campylobacter, mit Salmonellen. Bei jüngeren Patienten vielleicht auch wieder eine Yersinieninfektion. Und nicht zu vergessen, auch die HIV-Infektion kann eine gastrointestinale Symptomatik verursachen und ist deshalb auszuschließen. Wie machen wir das? Indem wir eine klassische mikrobiologische Diagnostik durchführen, um Pathogene zu identifizieren. Die Sonographie hat eine große Bedeutung. Und natürlich ist bei der Erstdiagnose die Endoskopie, die vollständige Ileokoloskopie mit Stufenbiopsien aus dem Darm durchzuführen. Und bei Erstdiagnose, insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen, eine Ösophagogastroduodenoskopie, weil gerade in dieser Altersgruppe im oberen Gastrointestinaltrakt der Morbus Crohn sich manifestieren kann. Und das hat Einfluss auf die zu wählende Therapie.
Stichwort Therapie. Gehen wir jetzt davon aus, dass die Diagnose schwerer Morbus Crohn-Schub gestellt wird. Dann steht die Frage im Raum, ambulant oder stationär. Was spricht für ambulant, was für stationär und worauf muss man jeweils achten?
Also Patienten mit einer ausgeprägten Symptomatik, 10, 15 Stuhlentleerungen, heftige Bauchschmerzen, Patienten, die eine erhöhte Körpertemperatur haben, 38 Grad Fieber, die insgesamt in ihrem Allgemeinzustand deutlich beeinträchtigt sind, Patienten mit extraintestinalen Manifestationen. Das sind Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Ein Patient, der vielleicht 3, 4 Stuhlentleerungen hat, milde bis mäßige Bauchschmerzen, das ist ein Patient, der sehr gut ambulant behandelt werden kann. Hier gibt es keine klare Grenze. 7 Stuhlentleerungen muss jemand ins Krankenhaus, sondern das hängt natürlich auch von der Gesamtsituation ab. Hängt davon ab, wie der Patient zu Hause auch versorgt, betreut werden kann. Bei älteren Patienten, alten Patienten stellen wir die Indikation zur stationären Aufnahme häufiger, weil natürlich auch die Exsikose diese Patienten gefährdet. Also das Gesamtbild ist von Bedeutung.
Welche ersten Überlegungen spielen bei der Wahl der Therapie eine Rolle und was sollte vor der Entscheidung für eine Therapie unbedingt beachtet oder erfragt werden?
Für die Therapieentscheidung ist die Krankengeschichte des Patienten wichtig. Welche Vortherapien wurden durchgeführt? Es ist wichtig zu klären, ist es der erste, zweite Schub oder ist es jetzt eine chronische Krankheitsaktivität, bei der schon mehrere Behandlungsverfahren erfolglos durchgeführt wurden. Das Befallsmuster ist wichtig. Handelt es sich um einen rein iliozykalen Morbus Crohn, also ist das terminale Ilium und das Zökum befallen oder liegt eine Crohn-Colitis vor, die das Krankheitsbild bestimmt, liegen extraintestinale Manifestationen vor, schwere Arthralgien, Arthritis, Hautveränderungen. Diese Dinge bestimmen die Therapie. Was muss ich noch bedenken? wenn ich ihn stationär betreue. Thromboseprophylaxe ist wichtig, weil wir wissen, dass der akute Schub ein Risikofaktor für thromboembolische Komplikationen ist. Ernährungsberatung sollte durchgeführt werden. Und natürlich am Anfang steht der Ausschluss von Infektionen. Und hier ist insbesondere auch die Clostridioides difficile Infektion zu nennen.
Die medikamentöse Erstlinientherapie bei einem schweren Schub besteht aus Steroiden, in der Regel systemisch. Gegebenenfalls auch um eine Lokaltherapie ergänzt. Worauf gilt es hierbei zu achten und wie schnell sollte sich eine Besserung zeigen?
Es ist richtig, was Sie sagen. Die systemische Steroidtherapie ist zu wählen. Die Lokaltherapie ist bei der Colitis ulcerosa wichtiger. Bei Patienten, die einen Befall des Rektums haben, können wir die Lokaltherapie zusätzlich additiv durchführen. Und schwerkranke Patienten müssen auf die Behandlung schnell ansprechen. Das ist klar, der Patient hat einen großen Leidensdruck und dann können wir nicht sagen, wir wählen jetzt eine Therapie und in 2-3 Monaten geht es ihm besser. Der Patient erwartet, dass nach wenigen Tagen eine Besserung einsetzt. Und das ist auch tatsächlich wichtig, denn es gibt Patienten mit Morbus Crohn, die auf die systemische Steroidtherapie nicht ansprechen. Häufigkeit etwa 20-30%. Hier sprechen wir von einem sogenannten steroidrefraktären Verlauf. Schwierige Situation, die rechtzeitig erkannt werden muss. Was heißt rechtzeitig? So innerhalb weniger Tage sollte es dem Patienten besser gehen. Wenige Tage heißt 3-5 Tage. Wenn ein Patient eine Woche eine systemische Steroidtherapie bekommen hat und es ihm nicht besser geht, muss die Therapie intensiviert werden.
Und wann kommen Immunsuppressiva zum Einsatz?
Die klassischen Immunsuppressiva, das Azathioprin, Methotrexat, sind keine Medikamente, die eine akute Remission auslösen sollen. Die Bedeutung dieser Medikamente liegt im Remissionserhalt. Das heißt, wenn ich diese Medikamente einsetze, dann ist meine Strategie, erneute Schübe zu verhindern. Für den akuten Schub brauche ich ein akut wirkendes Therapieprinzip, zum Beispiel Steroide. Und wenn ich jetzt einen Patienten mit Morbus Crohn habe, der in relativ kurzen Abständen akute Schübe bekommt, immer gut auf eine Steroidtherapie anspricht, dann ist es eine klassische Indikation, zum Beispiel für den Einsatz von Azathioprin. Was heißt im kurzen Abstand, wenn ein Patient 2-mal im Jahr eine Steroidtherapie braucht als Faustregel, ist die Therapie zu intensivieren und die Indikation für Immunsuppressiva sind zu prüfen.
Nochmal eine Rückfrage zur Remission. Erreicht man eine Remission, stellt sich dann die Frage nach der weiteren Therapie zum Remissionserhalt. Laut Leitlinie sollten Steroide dann nicht mehr eingesetzt werden. Was empfehlen Sie? Wie sehen Sie das?
Das ist ein leider immer noch zu häufig beobachtender Umstand, dass Patienten mit Morbus Crohn kumulativ zu viel Steroide bekommen. Manchmal wird es auch durch den Patienten initiiert. Der hat zu Hause dann noch seine Cortison-Tabletten im Badezimmerschrank liegen, dem geht es schlechter und dann nimmt er ein Prednison und kommt 14 Tage später zu seinem Arzt und sagt, ich habe schon mal mit Cortison angefangen. Das Problem der Cortison-Medikation sind aber die kumulativen Nebenwirkungen. Und die kumulativen Nebenwirkungen umfassen eine Liste, die länger ist als unser Podcast. Also Steroide im ersten Schub sind gut, wichtige Medikamente, aber wenn Steroide häufiger eingesetzt werden müssen, wenn es nicht gelingt, Steroide abzusetzen, müssen wir was anderes machen.
Welche Optionen gibt es, wenn die Kombination Steroid und oder Immunsuppressivum nicht funktioniert? Also sprich, entweder weil es darunter nicht zur Besserung kommt, weil ein Rezidiv auftritt oder weil sie gar nicht in Frage kommen wegen einer Unverträglichkeit zum Beispiel.
Gott sei Dank haben wir heutzutage eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, Antikörper gegen Zytokine einzusetzen. Der Klassiker sind die Antikörper gegen den Tumornekrosefaktor Alpha, die Anti-TNF-Antagonisten, aber auch Antikörper gegen IL-12, gegen IL-23, also gegen Botenstoffe der Entzündung. Dann haben wir die Möglichkeit, Integrin-Antikörper einzusetzen. Integrin-Antikörper sind Antikörper, die Zelladhäsionsmoleküle blockieren und die so verhindern, dass inflammatorische Zellen in den Gastrointestinaltrakt einwandern und die Entzündung hier perpetuieren. Und dann natürlich auch die JAK-Inhibitoren aus der Gruppe der Small Molecules, die direkt in die Rezeptoren eingreifen und die Signale, die durch proinflammatorische Zytokine blockieren, dann inhibieren. Das heißt, die Qual der Wahl ist groß und wir müssen uns überlegen, was für ein Patient, was für eine Patientin vor uns sitzt. Es ist nicht so, dass die medikamentösen Möglichkeiten die Therapie bestimmen. Die Patientenspezifika, die Patientennotwendigkeiten bestimmen die Therapie.
Genau, nochmal zu den JAK-Inhibitoren. In der Leitlinie von 2024 ist der Punkt, dass JAK-Inhibitoren bei Risikopersonen nicht eingesetzt werden dürfen, höchstens noch als Reservemedikament neu aufgenommen worden. Können Sie nochmal kurz sagen, welche Personen davon betroffen sind?
Die JAK-Inhibitoren sind in der Therapie der chronisch entzündlichen Darmerkrankung grundsätzlich sehr wichtige Medikamente. Vielleicht bei der Colitis ulcerosa wichtiger als beim Morbus Crohn, aber Medikamente, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie eine schnelle Wirkung haben. Das Problem der JAK-Inhibitoren ergibt sich beim Einsatz von Risikogruppen. Was sind Risikogruppen? Das sind grundsätzlich ältere Menschen, also Menschen über 60 Jahre. Und man hat bei diesen Patienten gesehen, das sind insbesondere Daten, die aus der Rheumatologie stammen, dass wenn diese Patienten mit JAK-Inhibitoren behandelt werden, im Vergleich zum Beispiel zu einer Anti-TNF-Therapie, dass die Rate an thromboembolischen Ereignissen statistisch gesehen erhöht ist. Wir wissen, dass diese Patienten, insbesondere wenn sie eine Raucheranamnese hatten, auch ein höheres Risiko für Tumoren, zum Beispiel für das Bronchialkarzinom haben. Und nicht zu vergessen sind kardiovaskuläre Komplikationen, Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris. Auch das tritt statistisch gesehen häufiger auf. Auch hier ist die absolute Risikoerhöhung niedrig. Trotz der geringen Größe der Risikoerhöhung hat es rote Handbriefe gegeben, die vor dem Einsatz von JAK-Inhibitoren warnen und die die JAK-Inhibitoren in der Therapie der chronisch entzündlichen Darmerkrankung nur für sinnvoll erachten lassen, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Habe ich keinen Patient aus einer Risikogruppe vor mir, junge Frau, junger Mann, dann sind JAK-Inhibitoren sehr gute Medikamente zur Therapie der chronisch entzündlichen Darmerkrankung.
Bei der Wahl eines Medikaments kommt es natürlich nicht nur auf die Effektivität an, sondern auch die Therapiesicherheit und spezielle Nebenwirkungen müssen beachtet werden. Bei Morbus Crohn spielen infektiöse Komplikationen hierbei auch eine wichtige Rolle. Was sollte man denn hier unbedingt wissen und beachten?
Grundsätzlich ist es so, dass der Grad der Immunsuppression das Risiko für Infektionen bestimmt. Welches sind in der Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen die Medikamente, die das größte Infektionsrisiko haben? Steroide. Es gibt Untersuchungen zu älteren Patienten, die eine Steroidtherapie bekommen und von diesen Patienten entwickelt ein Drittel eine Infektion und so knapp 40% dieser Infektionen sind Pneumonien, also relevante Komplikationen. Das heißt, Infektionsrisiko wird durch Steroide bestimmt. Die modernen Biologika, also die Zytokinantagonisten gegen IL-12, gegen IL-23 haben Infektionsraten auf Placebo-Niveau. Die JAK-Inhibitoren haben eine Infektion oder eine infektiöse Komplikation, die wir bedenken müssen. Das ist die Reaktivierung von Herpes Zoster. Das ist insbesondere bei älteren Menschen wieder wichtig, weil das Risiko für die Reaktivierung eines Herpes Zosters mit dem Alter ansteigt. Es hat was mit der Abnahme der Aktivität des Immunsystems im Alter zu tun. Und deshalb empfiehlt die STIKO ja auch, dass Patienten über 50 mit immunsuppressiver Therapie bzw. Menschen über 60 gegen die Reaktivierung von Herpes Zoster geimpft werden sollen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben als Ärztinnen und Ärzte nicht nur zu bedenken, dass unsere Medikation Infektion auslösen können. Wir haben auch die Möglichkeit, Infektion zu verhindern, indem wir mit Patienten über einen vollständigen Impfschutz gegen impfpräventible Erkrankung sprechen.
Wann ist denn eine Operation indiziert?
Grundsätzlich ist eine Operation indiziert, wenn Komplikationen auftreten. Also Komplikationen sind zum Beispiel ausgedehnte Strukturen und Stenosen, die einen Ileus verursachen, die medikamentös nicht behandelt werden können. Perforationen stellen eine Operationsindikation dar. Auch die fulminante gastrointestinale Blutung kann eine Operationsindikation darstellen. Und dann haben wir gelernt in den letzten Jahren, insbesondere aufgrund von randomisiert kontrollierten Studien aus den Niederlanden, dass bei Patienten, die einen Morbus Crohn im Bereich des terminalen Iliums und des Zökums haben, also dieser iliozökale Morbus Crohn, dass hier die Operation eine sehr gute Alternative zur Einleitung einer immunsuppressiven Therapie bzw. einer Biologikatherapie ist.
Nur noch zwei spezielle Situationen kurz angeschnitten. Morbus Crohn-Patientinnen mit Kinderwunsch wird ja geraten, idealerweise während einer Remissionsphase schwanger zu werden. Soweit die Theorie bzw. Empfehlung. Verständlicherweise haben Frauen mit aktivem Kinderwunsch und auch während einer Schwangerschaft häufig Bedenken gegenüber einer Medikation. Wie ist denn hierzu der aktuelle Wissensstand? Also was muss man im Vorfeld einer Schwangerschaft beachten und worauf ist bei einem akuten Schub in der Schwangerschaft zu achten?
Grundsätzlich ist die Fertilität, also die Möglichkeit, schwanger zu werden, in einer stabilen Remission höher als bei einem akuten Schub. Auch der Schwangerschaftsverlauf ist günstiger, wenn die Patientin sich in einer stabilen Remission befindet. Deshalb die Empfehlung, wenn eine Schwangerschaft geplant ist, diese Schwangerschaft auf eine Phase der Remission zu planen. Wir wissen, dass ein akuter Schub in der Schwangerschaft nicht nur die Patientin, sondern auch das Kind gefährden kann. Also zum Beispiel die Versorgung des Kindes mit Nährstoffen reduziert ist, die Kinder untergewichtig zur Welt kommen, Frühgeburtenraten steigen an. Deshalb gilt es, einen akuten Schub in der Schwangerschaft zu verhindern. Und wenn jetzt eine Patientin eine remissionserhaltende Therapie zum Beispiel mit einem Biologikum hat und das Biologikum die Krankheitsaktivität kontrolliert, dann ist es ganz zentral und hier gibt es gute prospektive Studien, die zeigen, dass die Fortführung der Biologikatherapie in der Schwangerschaft über die Entbindung hinaus mit einem niedrigeren Risiko für das Kind, aber auch für die Mutter einhergeht. Das heißt, das Absetzen der Biologika, wie es auch manchmal von Gynäkologen oder Geburtshelfern empfohlen wird, ist ein Fehler. Ich kann es psychologisch gut verstehen, dass man diese Medikamente seinem werdenden Kind nicht antun möchte. Aber ein akuter Schub in der Schwangerschaft ist viel gefährlicher für das Kind. Komplikationsrate steigt. Von daher gilt heutzutage in der Schwangerschaft durchbehandeln und die Medikation nicht verändern. Gibt zwei Ausnahmen. Das eine sind die JAK-Inhibitoren. Hier ist die Datenlage längst nicht so dicht wie bei den anderen Medikamenten, die ich genannt habe, insbesondere bei den Biologika. Und auch für das Methotrexat gilt, dass wenn jemand schwanger werden möchte, das Methotrexat vorher abgesetzt werden sollte. Das heißt, wenn eine Frau eine Schwangerschaft plant und einen JAK-Inhibitor einnimmt oder Methotrexat einnimmt, dann sollte das mit der behandelnden Ärztin, mit dem behandelnden Arzt besprochen werden und Alternativen gesucht werden.
Zum Abschluss noch die Frage, gibt es etwas, das Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen mitgeben wollen für deren tägliche Arbeit mit Morbus Crohn-Betroffenen?
Also ich behandle seit mittlerweile 40 Jahren Patienten mit Morbus Crohn, mit Colitis ulcerosa. Und auch nach den 40 Jahren sieht man immer wieder Situationen, die man nicht gesehen hat, die unerwartet sind. Also es sind sehr facettenreiche Krankheitsbilder und wir sollten tatsächlich versuchen, den ganzen Menschen zu sehen, also die ganzen Dimensionen zu erfassen. Wir sollten uns, auch wenn wir es als Gastroenterologen natürlich sehr gerne machen und es sehr naheliegend ist, wir sollten uns nicht auf die Endoskopie konzentrieren und zum Beispiel nur endoskopische Befunde behandeln, sondern tatsächlich versuchen, so einen mehr holistischen Blick auf den Patienten zu wählen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man Patienten betreut, die einen komplexen Verlauf haben, die einen vor therapeutische Schwierigkeiten stellen, dass der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel auf Kongressen oder in lokalen Netzwerken, enorm hilfreich ist. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht nur für chronisch entzündliche Darmerkrankungen zutrifft, sondern was insgesamt unsere tagtägliche Arbeit prägen sollte, dass wir uns durchaus auch in Frage stellen und unsere Behandlung auch immer kritisch überprüfen.
Schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, Professor Stallmach, für das interessante und informative Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen. War ein spannender Austausch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wie schon gesagt, finden Sie in den Shownotes weiterführende Links zur Leitlinie zu Beiträgen auf springermedizin.de, falls Sie hier noch mehr Informationen wollen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.